Herr Jesus, danke, dass wir jetzt mit dir, der Quelle, in Verbindung sein dürfen, dass du nichts vor uns zurückhältst, weil du jetzt hier bist als die Quelle unseres Lebens. Und darum bitten wir dich, dass du uns das möglich machst, dass wir dir geöffnet sind, dass dein Lebenswasser in unser Innerstes fließen kann, dort, wo wir erkennen können, wozu wir auf der Welt sind. Wir danken dir, dass du jetzt durch dein Wort und durch deinen Geist alles übernimmst. Und dir wollen wir auch alleine die Ehre geben für alles, was hier geschieht. Wir danken dir, dass in deinem Namen wir uns treffen, um dir zu begegnen. Amen. Ja, ich grüße Sie auch herzlich von hier aus. Schön, dass Sie da sind. Und wir sind ja in einer besonderen Zeit zusammen. Es ist Herbst. Das bedeutet ja Zeit des Loslassens. Die Blätter fallen. Als ich welche gepflückt habe, sind viele andere auch von alleine runtergefallen. Aber es ist auch Zeit der Ernte. Erntegaben gab es. Erntedank ist gefeiert worden für die, die Gott kennen. Und das lässt uns ja auch nach den Früchten in unserem Leben fragen, was sind die Früchte, die die Saat im Frühling und das Reifen im Sommer hervorgebracht hat. Gleichzeitig ist es im Loslassen, wenn die Blätter fallen, aber auch immer wieder eine Zeit der Sehnsucht und der Hoffnung, dass Neues entsteht und der bevorstehende Winter nicht das Ende bedeutet, sondern ein Ruhen, ein Besinnen für die Bauern und vielleicht auch andere, ein Werkzeuge vorbereiten, Werkzeuge schleifen für die nächste Saatzeit. In welcher Jahreszeit befinden Sie sich denn gerade in Ihrem Leben? Ist es Frühling? Ist es Sommer? Herbst oder Winter? Und was macht das mit Ihrem Lebensalter? Wie alt sind Sie? Keine Sorge, nicht jetzt anfangen herauszurufen. Sie wissen es ja. Aber im Blick auf die Jahreszeiten ist mir eingefallen, dass als Hans-Peter Reuer, der vor einigen Jahren ja tödlich verunglückt ist und den viele von uns durch viele Gelegenheiten kennen, hat mir wenig später nach seinem Tod eine Schwester von einem Gespräch mit ihm ein Jahr zuvor erzählt. Und da hatten sie sich auch über die Jahreszeiten des Lebens unterhalten und er hatte in diesem Gespräch zu ihr gesagt, ich bin im Herbst. Und sie sagte, nein, sie waren gleich alt, also du bist ja auch erst 50, ich meine, da kommt doch noch viel. Nein, sagte er, ich bin im Herbst. Zeit des Loslassens. Gott hat offensichtlich mit ihm darüber gesprochen. Aber auch der Hoffnung auf einen neuen Anfang, neue Saatzeit. Noch einmal so die Frage, was bedeutet Ihr Alter, Ihr persönliches Alter für Sie? Ist es ein Abbauen oder Aufbauen? Bedeutet es Ablehnung oder Annahme Ihres Alters und Ihrer Situation? Gefällt es Ihnen nicht und es bedeutet eine Zeit der Ablenkung, ich will gar nicht drüber nachdenken, oder ein neuer Anfang in Ihrer Beziehung zu Gott und Ihrer Familie, denn jeder hat eine. Ihr verdanken wir unser Leben. L. Ist Ihnen Ihr Alter eine Last oder eine Gelegenheit, neu die Liebe Gottes zu entdecken und Liebe in Gott und Menschen zu investieren, einschließlich sich selbst zu lieben, anzunehmen von Gott? Haben Sie Lust am Leben oder glauben Sie die Lügen vom alten Eisen, unnütz, was man halt so hört? Bedeutet Alter gerade eine Zeit der Trauer über Verlorenes Oder gibt es auch Tabuthemen, an denen weder Gott noch Menschen irgendwas reinzureden haben? Ist Ihr Blick auf den Tod gerichtet oder auf den Todesüberwinder und damit eine Tür zu Tränen und Trost? Sehen Sie Ihr Leben, in Ihrem Leben eine Ernte, für die es sich gelohnt hat, bis heute da zu sein? Reift da etwas Gutes aus? Oder bedeutet es für Sie das Ende? Und denken über das Erbe nach, das Sie in Ihrem Leben weitergeben wollen oder auch mit eisernem Griff festhalten? Bedeutet Ihr Alter für Sie Ruhestand, Rente oder Rastlosigkeit, Reisen, solange es geht, als ein Rennen gegen die Angst vor der Zeit, der Abhängigkeit von anderen oder Altenheim? Oder bedeutet es Risikobereitschaft, um sich für Gott neu mal in berufen zu lassen und damit aber auch gleichzeitig in Gott selbst zu ruhen? Das ist jetzt nur eine Mini-Auswahl, aber tauschen Sie sich doch mal mit Ihrer Umgebung aus. Es müssen nicht nur zwei sein, Sie können ja ein bisschen umdrehen. Was bedeutet Alter für Sie? Vielleicht habe ich das ja überhaupt nicht genannt, was Sie denken. Es war ja nur eine Anregung. Tauschen Sie sich doch mal ein bisschen drüber aus, was Sie sich wünschen, was Ihr Alter für Sie bedeutet. Und wenn es nicht ganz die Buchstaben sind, ist ja egal. Aber ich gebe ein paar Augenblicke dafür, für Ihr Gespräch und Ihr Nachdenken über das, was Ihr Alter für Sie bedeutet oder bedeuten soll, was Sie sich wünschen. Ja, es ist ein sehr angeregter Austausch teilweise. Diese Anregung können Sie ja auch mit nach Hause nehmen und immer wieder neu buchstabieren, was Sie sich wünschen und was ist und ob Sie da mal ein paar Austauschworte vornehmen wollen, dass es was Neues bedeuten kann. Wir beten noch einmal. Vater im Himmel, bitte zeig uns durch deinen Heiligen Geist der Liebe und der Wahrheit, wie du unser Lebensalter, das du uns geschenkt hast, wie du da gerade drauf siehst und wie du da heute hineinsprechen willst. Leite uns durch dein Wort in die Wahrheit, die du bist und die uns frei macht, zu dem Aufbruch, der für jeden Einzelnen gerade aus deiner Sicht dran ist und von dir möglich gemacht wird. Amen. Ich habe mich kürzlich in der Bibelschule, wo ich auch eine Blockwoche unterrichtet habe, habe ich mich mit dem Erleben eines Mannes beschäftigt, der uns alle angeht. Alle, die jedenfalls Jesus nachfolgen wollen oder es tun. Und manche von uns kennen das auch schon, egal wie alt sie jetzt sind, seit Kinderstunden und Kindergottesdienstzeiten, wer das besuchen konnte. Ich möchte mit Ihnen zusammen buchstabieren, was sein Alter für ihn bedeutet hat, denn es wird in seinem Lebensbericht extra erwähnt und in seiner Geschichte auch immer wieder, immer neu aktueller Stand, so und so alt. Es hatte also etwas zu bedeuten, sein Alter. Können Sie sich schon vorstellen, um wen es geht? Ja, 100 Punkte für den Kandidaten. Ach so, Schwester, Gertraud. Also ich habe mich nicht mit ihr abgesprochen. Ja, es geht um Abraham. Da fallen manchem so Kinderkirchlieder ein. Also mir fiel ein. Geh, Abraham, geh. Kennt es jemand? Mach dich auf. Mal bis dahin. Das war ja der Auftrag. Und da lese ich mit Ihnen genau diesen Auftrag Gottes an ihn. Wer eine Bibel dabei hat, ist immer gut. 1. Mose 12. Aber jetzt nicht, dass ich schlecht vorkomme, ich habe sie auch nicht immer dabei. Und der Herr sagte zu Abram, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Und da zog Abraham aus, wie der Herr ihm gesagt hatte. Und Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran auszog. Da kommt also sein Lebensalter schon mal vor. Ich frage jetzt nicht, wer ist 75 und älter. Ich könnte fragen, wer geht auf 75 zu und ist schon über 75, da sind wir dann alle drin. Also was bedeutete Alter für ihn? Ich möchte es gern mit Ihnen so ein bisschen buchstabieren. Was würden Sie sagen aus diesem kleinen Kurzbericht? Was bedeutete das A für ihn? Bitte? Aufbruch. Ja, das ist mir auch als erstes eingefallen. Aufbruch. Wovon ist er aufgebrochen? Und zu diesem Thema, ja, was würden Sie sagen? Wovon? Ja, aus Ur in Chaldäa. Von allem Gewohnten. Es war eigentlich für ihn für lange Zeit seine Heimatstadt. Und nicht nur Stadt, Heimat ist einfach Heimat. Es ist ja verschieden, was es für einen bedeutet. Und ich habe mir da drei Fragen gestellt. Erstens, was bedeutete es für Abraham, seine Heimat loszulassen? Also was galt es denn da, loszulassen? Ein zweites, was bewegte ihn, seine Heimat zu verlassen? Warum hat er sie da verlassen? Und ein drittes, was half ihm denn, seine Heimat zu verlassen? Was hat er denn gesehen? Was hat ihm geholfen, das alles loszulassen? Zunächst aber einmal, was hat er denn verlassen? Was bedeutete es für Abraham, seine Heimat zu verlassen? Gott hat Abraham, so hat er da noch geheißen, da kommen wir noch drauf, warum das so ist und warum Gott ihn nachher anders nennt. Gott hat Abraham, den Sohn Terachs, das liest man in ein paar Versen zuvor, dass das sein Vater war, in Ur in Chaldäa gerufen, zu einem neuen Leben mit Gott. Also drei Seiten weiter sagt Gott ihm das nämlich ausdrücklich, 15,7, wer das notieren will, er sagte zu ihm, also Gott sagte zu Abraham, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa, des heutiger Irak, Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Besitz zu geben. Also tatsächlich, obwohl wir hier in 12 von Haran lesen, das war also was mit Stationen, ist nicht gleich angekommen im richtigen Land, das Gott ihm geben wollte, aber in Ur in Chaldäa, sagt Gott ausdrücklich, da habe ich es schon zu dir gesagt, geh aus deinem Vaterland. Und darum müssen wir ja fragen, was war denn das Besondere an dieser Heimatstadt? Wie gesagt, am südlichen Euphrat gelegen, war die Stadt Ur zur Zeit Abrahams ein Inbegriff von Sicherheit, Wohlstand, Bildung und Religiosität. Also für alles war gesorgt, abgesichert nach allen Seiten. Ein Ausleger schreibt aufgrund der Quellen, denen er zugänglich war, für ihn, diese Stadt war offenbar durch ausgedehnten Handel stark und reich. Durch 7 Tore führten Straßen nach allen Himmelsgegenden. Geschäftsleute holten und brachten Handelsware und Schätze. Also durch den Zugang zu Euphrat und den Flüssen zum Meer wiederum kamen Handelsschiffe von überall her mit Waren aus anderen Ländern, mit kostbaren Stoffen, Farben, mit anderen Büchern, Bildung. Da kam das alles her. Das war sehr bunt. Das war also nicht am A der Welt irgendwie. Von uns aus gesehen schon, aber für die nicht. Es war ein Zentrum. Man lebte da in, wie gesagt, durch diese Handelswaren in behaglicher Wohnkultur, hatte stattliche Häuser, zum Teil mit 10, 20 Wohnräumen. Durch Ausgrabungen aus dieser Zeit kann man das wissen. Ausgestattet mit allen erdenklichen Bequemlichkeiten. Also vergleichen Sie es jetzt mal mit Ihrem Wohnzimmer. Polstermöbel, Teppiche, hölzernes Schnitzwerk und Mosaiken. Und vor allem eben gut versorgt mit Wasser, wegen der Flüsse. Die Bevölkerung hatte Bildungsniveau, es fehlte nicht an Dichtungen und von erhabener Schönheit. Und Fundergebnisse weisen auch auf ein Gestirn- und vor allem Mondkultur hin. Die Bewohner von Ur in Chaldea, man hat auch das gesehen, sage ich nachher noch was dazu, waren Mondanbeter. So, und da hinein in diese behagliche Kultur, Abraham und seine Familie Terachs waren wahrscheinlich Halbnomaden, also die hatten schon Herden, aber sie hatten eben auch Zugang zur Stadt und wahrscheinlich so ein Haus. Da hinein sprach also Gott zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Was bedeutete das jetzt für ihn, das loszulassen? Können wir ja mal zusammentragen. Wenn er geht, was hat er dann nicht mehr? Sicherheit. Kein Stadtrecht, keiner, der nach ihm kräht. Da kann jeder ihn, wenn der in der Wüste irgendwo untergeht, da kommt keine Polizei und sucht ihn. Kein Personalausweis, keine Sicherheit, keine Behaglichkeit natürlich. Das Überleben, das ist nicht mehr gesichert von vornherein, wie jetzt durch diesen Reichtum in der Stadt, versorgt immer mit Wasser, ist nicht mehr gesichert. Eben auch gesellschaftlich verzichtet er auf Rechte und sein Name bedeutet erhabener Vater oder mein Vater ist erhaben. Also es kann auch sein, dass er, vielleicht war der Vater Bürgermeister oder so, also er hatte irgendwie Rechte und er war jemand, einflussreich. Er verzichtete darauf, wenn er geht. Er wählt den Status des Nichtsesshaften. Ohne Rechte, auf Gnade von anderen angewiesen, ein Ausländer sein. Er würde das wählen, wenn er geht. Aufbrechen, seine Heimat loszulassen, heißt für ihn auch, Freunde zu verlieren. Und zwar nicht, ach ja, wir bleiben in Kontakt über Skype oder so, E-Mail oder WhatsApp, das ging alles gar nicht. Es war also wirklich ein Abschied, womöglich auf Nimmerwiedersehen. Und bei dieser Aufzählung stellt sich einem ja doch die Frage, hatte er nicht Grund zu vielen Bedenken? Hatte er nicht mit Heimweh zu rechnen und auch zu kämpfen? Konnte er das verantworten, den anderen gegenüber? War das nicht Verrat an der Gemeinschaft, so Auflösung von Verpflichtungen, denen man doch nachkommen musste? Also wenn wir dann nochmal das zusammenfassen, bedeutet dieses A für ihn auf jeden Fall, was Sie schon gesagt haben, Aufbruch und damit Aufgeben von Sicherheiten und eben vielem mehr. Diese Fragen bringen mich jetzt auch zu der zweiten Frage, der wir nachgehen wollen. Was bewegte ihn denn dann, seine Heimat mit all diesen Vorteilen zu lassen, loszulassen? Und den Anknüpfungspunkt müssen wir gerade in dieser scheinbaren, belanglosen Einzelheit suchen. Die Städte Ur in Chaldea und auch Haran, wo er dann hingezogen ist, und wir kommen gleich drauf, warum das womöglich war, waren Zentren eben für die göttliche Verehrung des Mondes. Die Bewohner von Ur in Chaldea waren Mondanbeter. An Neumondfesten ging es da hoch her. Und nicht nur das war also nicht nur, ich wollte eigentlich Bilder mitbringen, aber müssen wir es halt so uns vorstellen, es gibt wirklich durch die Ausgrabungen zentrale Häuser mit großer Pyramide und oben, also für diese Mondanbetung, das war Zentrum, also das konnte man nicht übersehen. Das war nicht ein Gemeindehaus, das aus einer Fabrikhalle umgebaut wurde oder so. Das war wirklich für alle sichtbar. Es gehörte zur Kultur. Und was noch zur Kultur gehörte, war, in diesen großen Häusern aus den Ausgrabungen hat man das auch, und den Texten, die man außerbiblisch auch gefunden hat, weiß man, dass es in jedem Haus bis 10 Kilometer außerhalb noch von Ur einen Altarraum gab. Also es gab so viele Zimmer, ja, mit Innenhof, und irgendeins von diesem Hausteil, vielleicht auch eigenes Haus, war ein Altarraum. Und als ich das gelesen habe, habe ich denken müssen an eine ehemalige Bibelschülerin hier aus Eidlingen, die in Taiwan unter Verkäuferinnen arbeitet, die uns letztes Jahr besucht hat, dieses Jahr, und hat erzählt, dass tatsächlich in jedem Haus, egal wie klein die Wohnung ist, eine Altarstelle ist für einen Hausgott. Und da verbrennen sie Opfergeld. Also das wird verbrannt für die Götzen und dann auch andere Lebensmittel und anderes hingestellt. Und das ist besetzt mit einem Zwang. Also das kann man nicht einfach vergessen. Das löst Angst aus vor den Götzen. Das muss man machen. Und ich habe so gedacht, das ist uns scheinbar fremd, aber holen wir das gerade vielleicht auch hier nach Deutschland? Also wir haben vielleicht Altäre im Herzen, wo wir anderen Göttern opfern, aber das sieht nicht so aus. Scheint uns etwas für unsere Augen primitiv. Und doch machen wir das jetzt nicht gerade auch so. Mir fällt auf, dass in allen möglichen Geschäften, auch Wohnhäusern, wo ich zu Besuch schon war, Buddha-Figuren rumstehen. In jedem Blumengeschäft, also nicht nur in Restaurants von Besitzern, die aus den Ländern kommen, sondern überall. Und es bedeutet aber auch eine Wertschätzung, ein Opfer. Das ist nicht nur irgendein Figürchen aus dem Urlaub. Das ist auch eine religiöse Macht mit einem Anspruch. Und von daher verstehen wir es vielleicht doch besser, als es gar nicht so weit her, was der Abraham da vorgefunden hat in Ur. Aber Abraham erlebte dabei, was im Buch Prediger viel später so ausgedrückt ist: Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und der Kirchenvater Augustin hat es dann wiederum viele hundert Jahre später so ausgedrückt, in Form eines Gebets: Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Also ich muss nicht durch Yoga, das frisst auch das Opfergeld. Also die Kurse sind teuer, was man so machen muss, um zu seiner Ruhe zu finden. In sich und so. Schon Augustin hat gesagt, das wird nichts. Wenn in der Mitte nicht der Gott des Himmels und der Erde wohnt, wird da keine Ruhe hinkommen. Es frisst nur das ganze Leben das Geld. Wenn Gott dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat, den Schöpfer praktisch, die Sehnsucht nach dem Schöpfer, dann kann die Entbetung von etwas innerhalb der Schöpfung natürlich gar nicht und der Vergänglichkeit Ruhe ins Herz bringen. Die Anbetung des Mondes oder anderer Gestirne kann die Sinnfrage im Leben dann eben nicht beantworten, und er hat es so erlebt. Die Sehnsucht nach einem Leben mit Sinn und Hoffnung und Aussicht kann es dann nicht stillen. Wenn man das zu Ende einmal denkt, kann man darüber wirklich zu Antworten kommen. Diese Frage konnte Abraham nicht mehr ignorieren. Warum bin ich da? Woher komme ich eigentlich? Das kann es doch nicht sein, Leben um zu sterben, das ist doch nicht sinnvoll. Wohin gehe ich eigentlich mit meinem Leben? Warum ist denn eine Sehnsucht nach der ewigen Siegerlichste in mir? Warum will ich denn nicht vergessen werden? Was kann ich denn hoffen? Und wie soll ich darum jetzt leben? Das sind bei uns in Deutschland die sogenannten Kantschen Fragen, aber die sind natürlich viel älter. Und wenn es darauf keine Antwort gibt, für den, der aufrichtig fragt, dann wird es eine zunehmende Unruhe und Unzufriedenheit auslösen. Und das gibt es. Unzufriedenheit trotz materiellen Wohlstands. Da können wir noch so viele Polstermöbel im Wohnzimmer stehen haben. Ich habe scheinbar alles, aber ich habe keinen Frieden. Das wiegt schwer. Man kann materiell reich sein wie Abraham in Ur in Chaldäa und doch arm an Hoffnung und Zukunft. Abraham entwurzelte das und ließ ihn offen werden, auf die Stimme des ewigen Gottes zu hören, der Schöpfer der sichtbaren und unsichtbaren Welt ist. Und die erste Antwort auf diese Frage, warum Was hat ihn denn bewegt, seine Heimat zu verlassen? War also diese Untauglichkeit seiner Religion auf die Sinnfrage seines Lebens? Damit die Lehre. Die Lehre mit zwei E. In seiner Religiosität, seiner Kultur und auch den Zwang, diese Religion auszuüben. Und dabei hat er auch die Erfahrung gemacht, dass die Entscheidung seines Vaters Auswirkungen hat, auch auf ihn, auf alle Nachkommen. Ich habe in einem anderen Ausleger, Jakob Kröker, eine Stelle gefunden, der wiederum auch Zugriff hat zu anderen Quellen außerbiblisch. Und da gibt es wohl ein Buch der Jubiläen, also so eine Jubiläumsschrift. So etwas kann man ja finden, wie bei uns auch. Wenn man im Rathaus, gibt es immer so Chroniken, auch in anderen Gemeinschaften oder sonst wo, gibt es ja immer wieder so Jubiläenschriften. Und da steht was Interessantes. Das könnte einem ein Bild entstehen lassen für diese wenigen Sätze, die die Bibel darüber macht an dieser Stelle. Nach dieser Schrift wird überliefert, dass Abraham sehr gelitten hat unter dieser Religiosität der Halbmondanbeter. Vielleicht klingelt es da in Ihnen auch. Nach dem Buch der Jubiläen wird überliefert, dass Abraham eines Tages zu seinem Vater Terah sprach: Was für Hilfe und Vorteil kommt uns von diesen Götzen, die du verehrst und vor denen du niederfällst? Denn man musste niederfallen. Denn in ihnen ist kein Geist, sondern sie sind stumm und eine Verirrung des Herzens sind sie. Verehrt sie nicht. Verehrt den Gott des Himmels, der alles auf der Erde macht und alles durch sein Wort geschaffen hat und von dessen Angesicht alles Leben ausgeht. Also wir müssen bedenken, Sie erkennen auch noch die Geschichte von Noah. Und er hatte drei Söhne. Danach, sonst gab es ja niemanden mehr auf der Erde, weil sie alle ihre Zeit benutzt haben, um vor Gott wegzulaufen. Und Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Und von Sem kommen die Semiten. Und von da, in dieser Linie, war Abraham gekommen. Und da waren die Geschichten, konnte man natürlich von Generation zu Generation weitererzählt haben, von dieser Arche und dass der auf den Auftrag Gottes hin das gemacht hat und wie das noch weiter zurückging zu Adam und dass Gott die Menschen gemacht hat. Also was sie als Großeltern und Eltern ihren Kindern erzählen oder in der Kinderstunde und Jungschar, das ist entscheidend. Das ist entscheidend. Und so hat er das gewusst, auch aus seiner Geschichte. Da ist ein Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und in ihm ist der Sinn auch für mein Leben. Auf diese Seelennot von Abraham hat sein Vater geantwortet, steht in dieser Schrift: Auch ich weiß es, mein Sohn, aber was soll ich mit dem Volke machen, das mich gezwungen hat, ihnen zu dienen? Und wenn ich ihnen die Wahrheit sage, so töten sie mich. Denn ihre Seele folgt ihnen. Also die können nicht anders, als diese Götter, Halbmondgötter zu verehren und zu preisen. Schweig, mein Sohn, damit sie dich nicht töten. Also du kannst ja nicht ausscheren. Was ich gewählt habe, wozu ich mich habe zwingen lassen, das musst du auch machen, sonst bezahlst du auch mit dem Leben. Und dann heißt es, diese seine Reden teilte Abraham auch seinen beiden Brüdern Nahor und Haran mit. Und Haran steht in Kapitel 11, der wurde in Ur erst geboren. Abraham offensichtlich nicht, die kamen von Haran runter. Die jedoch zürnten ihm und sagen, schweig! Und so schwieg er. In seiner inneren Not erhob sich jedoch Abraham im 60. Lebensjahr und verbrannte in einer Nacht das Haus der Götzen. Und alles, was im Hause war, ohne dass man erfuhr, wer es getan hatte. Und da eilte Haran, der jüngste Sohn, der dort geboren war, der mit nichts anderem aufgewachsen ist, der eilte herbei, um die Götzen zu retten, wobei er im Feuer verbrannte und starb. Im Bibeltext lesen wir nur, Haran aber starb in Ur vor seinem Vater Terach, in seinem Vaterland in Chaldäa. Also das gäbe mindestens eine Kulisse für das, was da vielleicht passiert ist. Also die zweite Antwort, was bewegte Abraham auszuziehen, finden wir darum im Reden Gottes. Wie konnte er das Reden Gottes identifizieren? War das nicht Einbildung? Letztlich ist es immer ein Geheimnis. Man kann es nur beschreiben, aber festhalten, wenn Gott redet, dann gibt er auch die Gewissheit darüber, dass er es war. Wir erleben an Abraham, dass Gott ihn Schritt für Schritt bereit und frei machte, die Konsequenzen zu leben. In den anderen Schriften wiederum, das lese ich jetzt nicht alles, kommt noch vor, dass auf diesen Brand hin, diese Brandstiftung hin, Terach tatsächlich seine Familie nehmen musste und geflohen ist nach Haran zunächst. Und er wollte eigentlich, steht auch in der Bibel, er wollte eigentlich nach Kanaan ziehen. Aber er ist in Haran hängen geblieben und der Vater ist dort gestorben. Und das haben wir jetzt hier erlebt in unserem Text. Da wiederholte Gott seinen Ruf an Abraham. Nach dem Tod des Vaters in Haran, geh aus deinem Vaterland, geh du für dich, schere aus dem, was man in deiner Familie macht und bewege dich auf das Reden Gottes hin. Lass sie es nicht von Hinz und Kunz sagen, wie dein Leben geht. Lass es dir vom Gott des Himmels und der Erde sagen. Und löse dich von deinem Vaterhaus, wenn es sein muss, wenn Gott es sagt, auch von deinem Vaterland, von deiner Kultur. Und geh auf jeden Fall nicht irgendwo hin, sondern in das Land, das ich dir zeigen werde. Es geht nicht um, woanders ist besser als hier, sondern um den Ruf und die Antwort im Gehorsam, dem gegenüber, ja, warum eigentlich? Das kommt jetzt zu der dritten Frage. Was half denn Abraham? Zum zweiten Mal jetzt auch diese sogenannte Heimat, diese Station, die der Vater gewählt hatte, zu verlassen. Was hat ihm geholfen, den ganzen Hausrat aufzulösen, loszugehen, trotz der Trauer vielleicht um den Tod seines Vaters oder was auch immer er losgelassen hat? Und ich möchte da nochmal dran stehen bleiben. Es war dieses wiederholte Reden Gottes. Und vielleicht geht es Ihnen auch so, man hat schon mal was gehört, aber man ist irgendwo hängen geblieben und weiß, es ist es noch nicht. Dann darf man sagen, sag es nochmal. Ich will jetzt hinhören. Bitte sag es noch einmal. Ich will mit dem Ziel es zu tun, nicht mit dem Ziel zu sagen, naja, mal gucken, ob ich es dann mache. Das weiß Gott. Er lässt sich ja nicht lumpen. Das half Abraham. Er hat es wiederholt, aufzubrechen und viele Brücken abzubrechen. Denn in seinem Reden war das Reisegepäck für Abraham sein siebenfacher Segen. Was er ihm versprochen war, ich will dich zu einem großen Volk machen. Ein paar Verse vorher lesen wir, seine Frau war unfruchtbar, die war 65 schon und er 75 zu der Zeit. Er sagt, ich will dich zu einem großen Volk machen. Und wenn Gott es sagt, dann kann er es auch tun. Jesus sagt, das verherrlicht mein Vater, wenn ihr Frucht bringt. Das sind nicht unbedingt eigene Kinder. Es ist das Tun aus dem Gehorsam Gott gegenüber. Und dann gibt er die Frucht. Worin die besteht, bestimmt auch er. Aber er will jedes Leben von uns bedeutsam machen, dass wir durch seine Zeugen, die wir sind, dann auch geistliche Kinder bekommen. Und die Bibel sagt später, mehr als die, die einen Mann hat. Also niemand muss jetzt irgendwie sich ausgeschlossen fühlen. Abraham soll ein Hoffender sein, ein Gewisser, dass Gott sein Leben fruchtbar macht. Gottes Zuwendung soll er haben. Ich will dich segnen. Ich will deinen Namen groß machen. Also nicht nur dein Vater ist erhaben, ich lasse dir einen bleibenden, bedeutenden Namen, gebe ich dir. Abraham kennt man heute noch. Und warum? Weil er einen Gott hat. Und durch ihn sollen wir alle gesegnet werden. Also es geht um den Gott Abrahams, für den er ein Zeuge wurde. Ein großer Name und auch dieser Auftrag, du sollst ein Segen sein, du kannst es. Aber jetzt bezeuge mich auch. Sei ein Segen, sei einer, der das Leben mit mir weit ausstrahlen lässt. der es zulässt, dass ich aus dir heraus mich anderen bekannt mache und auch aus dem, was du sagst. Und dann werde ich die anderen beeinflussen. Wer dir dann Gutes tut, dem werde ich Gutes tun. Wer dir Böses tut, der kriegt es auch mit mir zu tun. Du hast ab jetzt einen, der dich verteidigt. Und in dir sollen alle Familien, ob sie kinderlos sind oder was die Kinder für einen Weg gegangen sind oder was die Eltern oder Großeltern für einen Weg gewählt haben, in dir sollen alle Geschlechter auf Erden, alle Sippen, alle Familien gesegnet werden durch den Sohn Abrahams, wie Matthäus dann sagt, Jesus, der Sohn Abrahams. So kommt der Segen auch zu jedem Einzelnen. Das sind sieben Zusagen in seinem Reisegepäck, was ihm geholfen hat, aufzubrechen. Da ist ihm der lebendige Gott begegnet und damit neue Perspektiven, neue Kraft. Ich habe neulich gesagt und ich wiederhole es jetzt, der Wille Gottes mit seinen Zusagen ist ihm jetzt zur Einbahnstraße geworden. Da konnte man nicht zurück, er wollte nicht zurück. Er ist nur noch vorwärts gegangen dorthin, wo Gott weitergesprochen hat zu ihm. Und das lesen wir ja auch. Er ist aufgebrochen und er kam in das Land Kanaan. Da wusste er noch nicht, ob es das ist. Er hat halt nur mal die Richtung eingeschlagen, weil sein Vater ja schon mal dahin wollte. Und durchzog das Land und kam bis nach Sichem, so hieß die erste Stadt, bis zur Eiche More. Und das war auch ein Götzenanbetungsort für die Götter in diesem Land. Zu der Zeit, heißt es hier, wohnten die Kanaaniter im Land. Also er hat hier ist auf andere Menschen gestoßen und auch auf andere Götter. Und da erschien ihm Gott aufs Neue und sagte, jetzt erst, das ist das Land, das ich dir und deinen Nachkommen geben will. Abraham ist also aufgebrochen und angekommen. Und das können wir uns auch fragen, bin ich da, wo Gott mich hingerufen hat? Bin ich angekommen im Land des Glaubens? Habe ich diese lebendige Beziehung zu ihm? Alter hieß für Abraham also Aufbruch. Er hat die Lebensquelle in Gott gefunden und damit Lebensfreude. Er hat Tuchfühlung mit Fremden gehabt, auch mit anderem Glauben. Und das war genauso lebensfeindlich, denn sie haben ihre Kinder den Göttern geopfert. Das hat er gesehen und da erschien ihm Gott. Ich gebe dir hier Leben. Gott ist ihm erschienen und er empfing dort Gottes Segen für sein Leben. Er erschien ihm und sagte, du bist nicht nur hier im Land unterwegs, sondern Jesus sagt über Abraham in Johannes 8, können Sie das nachlesen, Vers 56, wer es genauer wissen will. Abraham sah meinen Tag und er jubelte, als er ihn sah. Und was war das für ein Tag? Das lesen wir im Hebräerbrief. Er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und was war das Besondere an dieser Stadt? Da kommen wir bis ins letzte Buch der Bibel. Abraham steht im ersten. Das hat einen Zusammenhang. Wir brauchen Altes und Neues Testament. Da sagt er dazu Johannes, komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Also da wird jetzt Hochzeit gefeiert. Und er führte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, das herabkam aus dem Himmel von Gott. Also da wird die Braut und dieses himmlische Jerusalem gleichgesetzt. Das heißt, Abraham wusste, ich bin Teil der Braut und der Bräutigam hat mich gerufen. Ich bin für seine Zukunft auf der Welt. Ich werde eine Hochzeit haben, die nie mehr runtergeht. Und dann werden wir zusammen regieren. Es wird Felder der Aufgaben geben. Das deutet die Offenbarung nur an. Abraham sah einen Spalt davon, aber er wusste ab diesem Moment, mein Leben ist geliebt vom Schöpfer des Universums. Und er feiert durch seinen Sohn Hochzeit mit allen, die sich in seine Nachfolge rufen lassen. Ist das nicht groß? Und das ist für alle Geschlechter der Erde, für alle Familien, egal, da gibt es dann keine schlechten Familien. Jeder Einzelne, der sich von Gott rufen lässt, ist gemeint. Da gibt es keine Ausschlussverfahren. Außer, nein, ich will nicht. Aber jeder, der Sehnsucht hat, kann jetzt sein Leben reden mit Gott, aber auch erfährt, dass, egal ob es ihm gut geht oder schlecht, sein Zeugnis, dieses Reden über Gott, das Bekanntmachen, dass es eine Ausstrahlung hat für den Gott, der alles gemacht hat und der unser Leben liebt, egal wie alt wir sind, ob wir am Rollator gehen oder einen Fuß gebrochen haben mit 16. Also es immer passieren Sachen, die uns nicht passen. Aber es hat immer einen Sinn, weil ich immer geliebt bin, weil ich immer eine Zukunft habe. Und das sagen wir weiter. Und dann kann ich meinen Becher der Sehnsucht als Gefäß für mein Leben, als Bild für mein Leben, wirklich der Lebensquelle Gott hinhalten und mich von ihm füllen lassen. Das haben wir auch gemacht in der Bibelschule. Jeder seinen Becher bekommen und hier ist blau die Farbe der Treue Gottes und des Himmels. Und wenn das Lebenswasser da hineinkommt, da brauche ich nicht mit dem Lügengift dieser Welt es füllen lassen, mein Leben, sondern mit der Wahrheit des ewigen Gottes, der mich liebt. Und wer was anderes sagt, ist ein Lügner. Wir können es ablehnen, sagen im Namen Jesu, nein. Ich glaube dem, der alles gemacht hat. Ich stelle mich auf den Felsen der Liebe Gottes. Alle Wellen dieser Welt und des, was ich vom Zorn Gottes lese, zerschellen an diesem Fels. Und der hat einen Namen. Es ist der Sohn Abrahams, Jesus. Und dazu sind wir eingeladen. Abraham würde sagen, komm, wir brechen auf aus den Mauern der Einsamkeit. Komm, wir gehen los und wir werden finden. Denn ich habe Durst, ganzes Leben haben wir Durst. Ich habe noch Träume, will nicht so schnell zufrieden sein. Ich habe Durst. Und wenn ich mich frage, wo ist die Quelle, dann kann ich am Schluss als Zeuge Jesus sagen, er ist die Quelle für echtes Leben gegen den Schein, das ewig ist. Und dann baute Abraham, als Gott ihm so erschien, und dazu benutzte er sein Lebensalter, einen Altar. Er wurde ein Anbeter Jahwes und als Anbeter Jahwes wurde er ein Zeuge für ihn. Er rief seinen Namen an und er rief ihn aus in eine Kultur, die Menschen opferte. Er blieb nicht in der Angst verhaftet, sondern er wurde ein Anbeter Jahwes und sein Leben brachte Frucht. Und hoffentlich auch heute Nachmittag, dass jeder von Ihnen gerne in diesen Bund mit diesem Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, auch weitergehen will. Der Segen geht mit. Sie dürfen ihn auch nachher, ich habe diesen siebenfachen Segen mal aufgeschrieben und was er bedeutet, hoch, macht nichts. Den können Sie mitnehmen, bevor Sie hier noch verweilen, nehmen Sie ihn mit und sprechen Sie mit diesem Gott, der lebt. Darüber, was Sie gerne hätten, was Sie brauchen und halten Sie sich ihm hin. Vater im Himmel, danke, dass du, der Gott des Himmels und der Erde, auch durch uns andere einlädst. Auch die, die heute in der Religion und Kultur des Halbmonds aufwachsen. Dass andere für sie Zeugen sind von dir, dem lebendigen Gott, der sie liebt. Und es sich nicht anders überlegt, der nicht Wahrheit mit Lüge vermischt, sondern die Wahrheit sagt, die uns zum Leben befreit, zum ewigen Leben, dass wir die Braut Jesu, des Lammes Gottes, sein dürfen, Teil dieser Brautgemeinschaft. Wir danken dir dafür und beten auch für alle, die da drin aufwachsen, dass sie dich finden und dass sie nicht aus Angst zurückgehen, sondern dass du sie festhältst und sie schützt, sie umgibst durch deinen Geist des Lebens, sodass sie auch in jedem Zustand, in dem sie sind, dass du aus ihnen herausleuchtest und dich als stärker erweist, dass die Liebe den Hass überwindet. Danke, dass du das tun willst, auch heute, und dass du auch uns zu Zeugen machst, dass du uns den Mund öffnest, um dir die Ehre zu geben, da wo wir gefragt sind, und da, wo du es uns ermöglichst. Dafür danken wir dir, darum bitten wir dich und danken dir, dass du uns dafür deinen Segen gibst. Und so segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist für die neue Woche, für den neuen Weg in die neue Woche hinein. Amen.